Ja, ich werde versuchen, wieder zurückzukommen zur Geschichte von Nehemia. Wir werden heute Morgen einen nächsten Abschnitt mit euch anschauen. Und gleich finde ich es wichtig, dass wir eine Zusammenfassung machen über dem, was war, bis dahin, damit wir wieder einsteigen können. Nehemia, ein Jude, im Exil in Babylon geboren, hat schlussendlich die Position vom Mundschenk gehabt. Eine Vertrauensperson vom König, die als Letzte zu essen und zu trinken noch degustiert hat, bevor der König anfing zu essen. Er war nie in Jerusalem, nie in Juda, ist irgendwo dort geboren, hat aber gewusst, wo er herkommt. Und als er die Juden zum Teil, weil sie gewusst ist, ob sie zurückgegangen sind auf Jerusalem und auf Israel, aber hin und her gewandert sind zwischen Jerusalem und Babylon, sind immer wieder Leute von Israel in die Festung Susa gekommen, von dem König Artaxerxes. Und eines Tages fragt er die wieder, ja, wie geht's? Und dann sagt er, sagen die Leute zu mir, hey, das geht dem Volk Israel, geht's total hundslausig. Jerusalem ist total zerstört, die Mauern sind total futsch und das Volk ist im Elend. Und aufgrund von seinem Anliegen hat er wirklich verbeten. 4 Monate lang. Er hat gebetet, bis er gewusst hat, was der Herr ihm genau für einen Auftrag gegeben hat. Bis er gewusst hat, was der Herr von ihm will. Ist nachher auf seinen König zugegangen, ist das Risiko gegangen und hat als betrübter Mundschenk mit schlechter Stimmung das Essen degustiert. Und das konnte ein Todesfall sein. Wenn es dem König nicht passt, hat er ihn einfach liquidiert. Fertig, lustig. Der König hat ihn geschätzt, hat gewusst, irgendetwas beschäftigt ihn. Er hat es dann vorbringen können, hat gesagt, hey, meine Stadt von meinen Vorvätern ist kaputt. Ich will zurückgehen und die Stadtmauer wieder aufbauen. Und dann fragt er ihn, ja, was brauchst du denn? Und der Nehemia hat in seinen 4 Monaten vorher genau gewusst, was er nötig hat. Er hat gesagt, ich brauche Begleitbriefe zum Schutz, dass die Reise gut kommt, plus brauche ich Briefe an die Vorsteher, die Wald und andere Materialien zur Verfügung stellen können, damit die die Mauer wieder aufbauen können. Und hat alles bekommen, ist nachher mit diesen Briefen, noch ohne Material, unter Begleitung von einer Armee, vom Militär, ist er nachher von Susa Richtung Jerusalem gewandert. Und noch bevor er wirklich dort angekommen ist, haben die ersten Anfechtungen angefangen. Und gewisse andere haben schlicht und ergreifend gemerkt, irgendetwas, was da abgeht, das ist nicht in unserem Wohl, in unserem Sinn, für die Umgebung. Weil das sieht danach aus, wie die Stadt plötzlich wieder stärker werden können. Der Weg der Wiederherstellung, wie wir es genannt haben, ist schon beim Planen häufig angegriffen. Schon beim Planen gibt es Herausforderungen, gibt es Finden, wo ich versuche, ein schlechtes Gewissen zu machen, wo ich versuche, es irgendwo von diesem Weg abzubringen. Als er dort angekommen ist, geht er mitten in der Nacht mit ganz, ganz, ganz wenigen Leuten die Stadtmauer ganz, ganz genau anschauen. Haben wir so ein Bild noch von dieser Stadtmauer? Wenn es nicht geht, macht es auch nichts, dann können wir es irgendwann wieder einblenden. Und schaut die Stadtmauer genau an, schaut, wo all die Löcher sind, schaut, was durchgeht, was das Zeug ist. Zum Teil so kaputt war, dass er um die Stadtmauer, wo man nicht reiten konnte, sondern zu Fuß musste, das Zeug reinkraxeln, um zu schauen, was wirklich alles futsch ist. Und hat sich die Situation, die man flicken muss, die Situation muss man herstellen, ganz, ganz genau angeschaut, bevor er überhaupt etwas gemacht hat. Ist nachher hergegangen, wo er gesehen hat, was genau ist, und ist nachher, erst nachher, auf die Grossen von Israel zugegangen und auf einen Hohepriester als geistliches Oberhaupt und hat ihnen gesagt, was der Herr ihm für einen Auftrag gegeben hat. Er hat ihnen gesagt, wie der Herr bis jetzt mit ihm unterwegs war. Und hat ihnen erklärt, was er genau machen will. Und hat das Ganze vorbereitet. Und dann sehen wir, wie der Anfang des Mauerbaus wirklich losgeht. Und jeder, angefangen beim Hohepriester, wieder interessant, angefangen beim Hohepriester, rundherum hat um die Stadtmauer sein Segment, das er in der Nähe davon gewohnt hat, aufbauen. Damit die Stadtmauer irgendwo wieder entsprechend kann funktionieren kann. Und was sie anfangen bauen, logischerweise, sie finden darum langsam sicher hässig geworden, haben anfangen allerlei Sachen zusammenspinnen, haben sie vor allem zuerst mal verspottet aus Lachen und gesagt, oh, das gibt sowieso nichts, oder? Lass nur, wenn der Wuchs kommt, geht die Maus auch so wieder zusammen. Der Nehemiah hat aber wachsam aufgepasst und hat von Anfang an, nachher, wo die ersten Angriffe gekommen sind, die Leute davon aufteilen und hat die Leute zum Wachen aufgestellt und die Leute zum Arbeiten. Sie sind auch dreister geworden, finden, haben wirklich einen Plan gemacht, dass sie sich zusammentun, verbünden, wollen in die Stadt eindringen und dann wirklich die Leute umbringen. Interessanterweise haben das andere Juden von außerhalb der Stadt mitbekommen. Und sie mängisch, das hat mich so interessant gedacht, wirklich mängisch gegangen und haben sie mir Nehemia gesagt, los, sie wollen noch angreifen. 10 Mal. Wohl 10 Mal steht. Und nachher hat er wirklich aufgerüstet. Die Leute haben mit Schwert und Schaufel geschafft, oder Schwert und Pickel, oder Schwert und Meister, oder was sie immer braucht, auf der anderen Seite. Das Schwert immer Gürtel gehabt. Er hat Wachen aufgestellt, die ganze Zeit. Und wo das Befinden gemerkt haben, sie gemerkt, nein, die sind parat, jetzt müssen wir nicht mehr kommen. Weil hinter jedem Loch ist ein Krieger gestanden, der parat war, um sich zu wehren. Nehemia selber hat sich wirklich gerüstet, hat seine Kleider gar nicht mehr abgezogen, das Schwert neben sich gehabt, zur Nacht immer, und ist jederzeit parat gewesen, um zu gehen. Und so haben sie die Mauer gebaut. Das ist die Situation, in der sie drin sind. Und jetzt kommt der nächste Abschnitt. Der nächste Abschnitt ist Nehemia 5 und ich würde auch gerne jetzt mit euch lesen. Versucht euch die Situation vorzustellen, wo der Nehemia drinnen war. Er war drinnen und war dran, am Mauer bauen und hat sich den Finden müssen stellen, damit die ihn nicht überwinden können und das ganze Werk kaputt geht. Jetzt kommt das Kapitel. Und es erhob sich ein großes Geschrei der Leute aus dem Volk und ihrer Frauen gegen ihre jüdischen Brüder. Die einen sprachen, unsere Söhne und Töchter müssen wir verpfänden, um Getreide zu kaufen, damit wir essen und leben können. Die anderen sprachen, unsere Äcker, Weinberge und Häuser müssen wir versetzen, damit wir Getreide kaufen können in dieser Hungerzeit. Und wieder andere sprachen, wir haben auf unsere Äcker und Weinberge Geld aufnehmen müssen, um dem König Steuern zahlen zu können. Nun sind wir doch wie diese unsere Brüder von gleichem Fleisch und Blut und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und Töchter als Sklaven dienen lassen und sonst sind einige unserer Töchter erniedrigt worden und wir können nichts dagegen tun und unsere Äcker und Weinberge gehören anderen. Als ich aber die Schreien und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Und ich hielt Rat mit mir selber und schalt die Vornehmen und die Ratsherren und sprach zu ihnen, wollt ihr einer gegen den anderen Wucher treiben? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen, wir haben unsere jüdischen Brüder losgekauft, die den Heiden verkauft waren, soweit es uns möglich war. Wollt ihr nun eure Brüder verkaufen, damit wir sie wieder zurückkaufen müssen? Da schwiegen sie und fanden nichts zu antworten. Und ich sprach, es ist nicht gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln, um des Hohnes der Heiden willen, die ja unsere Feinde sind? Ich und meine Brüder und meine Leute haben unseren Brüdern auch Geld geliehen und Getreide. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen noch heute ihre Äcker, Weinberge, Ölgärten und Häuser zurück und erlasst ihnen die Schuld an Geld, Getreide, Wein und Öl, die ihr von ihnen zu fordern habt. Da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben, wollen nichts von ihnen fordern und wollen tun, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester und nahm einen Eid von ihnen, dass sie so tun sollten. Auch schüttelte ich mein Gewand aus und sprach, so schüttle Gott einen jeden aus seinem Hause und aus seinem Besitz, der dies Wort nicht hält. So sei er ausgeschüttelt und leer, und die ganze Gemeinde sprach Amen und lobte den Herrn, und das Volk tat so. Und von der Zeit an, als mir befohlen wurde, ihr Statthalter zu sein im Lande Juda, nämlich vom 20. Jahr an bis in das 32. Jahr des Königs Artasasta, das sind 12 Jahre, verzichtete ich für mich und meine Brüder auf meine Einkünfte als Statthalter. Denn die früheren Statthalter, die von mir gewesen waren, hatten das Volk belastet und hatten für Brot und Wein täglich 40 Silberstücke von ihnen genommen. Auch ihre Leute waren gewalttätig mit dem Volk umgegangen. Ich aber tat nicht so um der Furcht Gottes willen. Auch arbeitete ich an der Mauer und kaufte keinen Acker, und alle meine Leute mussten sich dort zur Arbeit versammeln. Dazu waren von den Juden, nämlich den Ratsherren, 150 an meinem Tisch und auch die, die zu uns kamen aus den Völkern, die um uns her wohnten. Und dafür brauchte man täglich einen Stier, 6 auserlesene Schafe und Geflügel und jeweils für 10 Tage eine bestimmte Menge Wein. Dennoch forderte nicht die Einkünfte eines Statthalters, denn der Dienst lag schon schwer genug auf dem Volk. Gedenke, mein Gott, zu meinem Besten an alles, was ich für das Volk getan habe. Diesen Abschnitt möchte ich mit euch anschauen, möchte mir ein paar Gedanken mit euch teilen, Mirjo. Und ein bisschen schauen, was jetzt da noch passiert ist.
Die externen Probleme waren ein bisschen vorbei beim Nehemia. Und jetzt fangen die internen an. Das ist relativ häufig so. Ich merke, wir sind gerade viele Situationen dazu in den Sinn gekommen. Zuerst kommen die Finden von außen und nachher kommen sie in den eigenen Reihen rein. Und zwar ist es einfach Habsucht. Der eine tut sich bereichern auf dem Kopf des anderen. Und der Nehemia wird verrückt. Aber er handelt nicht im Zorn, sondern lässt es wirklich durch seinen Kopf gehen. Und dann hat er aber eine ganz klare Strategie. Er sagt ganz klar, so geht es nicht. Und zu meinem grossen Erstaunen steigt das ganze Volk auf seine Idee. Sie machen mit, sie sagen ja dazu, sie erlöhnt den Armen ihre Sachen. Dann Nehemia selber als Leiter handelt mit einer Leidenschaft und verzichtet selber. Er geht mit dem guten Beispiel voraus. Im Vers 19 muss ich aber dann gleich ein bisschen lachen. Er ist gleich clever in dem Ganzen inne und sagt dort nachher: Gedenke, mein Gott, zu meinem Besten an alles, was ich für das Volk getan habe. Ganz selbstlos geht er nicht, sondern sagt er gleich noch zum Herrn: Du weißt, auf was für einen Lohn ich hier verzichte. Und der Nehemia war kein armer Mann. Es geht auch nicht hier, als er irgendeinen christlichen Kommunismus predigt, das macht er nicht. Er sagt nicht, es müssen alle gleich viel haben. Es darf Reiche und Arme geben. Aber es darf nicht sein, als sich die Reichen an den Armen ihr Geld nehmen. Und was er hier vorruft, ist ein Denken. Also gemerkt, es ist wie ein Denken. Wir gehören alle zusammen, die hier hinsitzen, zu den reichsten 2% auf dieser Erde. Vergessen Sie nicht, auch wenn ihr hier drin denkt, es hat noch einer mehr Geld als dir, sind ihr wirklich auf der reichen Seite. Wir haben einen Argentinier hier, vielleicht nicht alle, aber... Es geht hier darum, um ein Auge zu entwickeln für eine Bedürftig. Auch da wieder, was bin ich bereit zum Geben? Ich glaube, es geht nicht nur um Geld, sondern es geht auch wirklich um Zeit. Bin ich bereit, von mir etwas zu geben? Bin ich bereit, mich für die Armen einzusetzen? Es geht darum, dass wir ein Auge entwickeln für denen, wo es nicht so gut geht. Und es hat wirklich hinter dem ganzen geistliches Geheimnis. Mir ist dazu Sprüche 11, 24 und 25 in Sinn gekommen. Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer karkt, wo er nicht soll, und wird doch ärmer. Wer reichlich gibt, wird gelabt, und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. Für mich hat die Geschichte einfach so, ich will wirklich bereit sein, grosszügig sein. Ich will mich entscheiden, freigebig zu sein. Wir waren gestern zu Basel und haben sie für uns prophetisch gebetet. Und der Volk hat einfach fest gesagt, hey, gähnt von eurem Reichtum, gähnt mit offenen Händen. An Zeit, an Geld, an den Ressourcen, die ihr habt. Und ich merke immer wieder, beim Herrn gehen wir nicht leer aus. mir ist gerade aufgefallen, jetzt in dem Skilager, wo wir daheim gegangen sind, gefühlsmässig mein Liebster wäre gewesen, ich hätte alle von meiner Familie gehen und dann wäre ich daheim geblieben und hätte schnell die Türen beschlossen. Das sind meine... das sind meine Emotionen gewesen, zu dem Lager. Ich dachte, warum lade ich mir das auf? Warum gehe ich das Wallis runter? Mit so vielen Jungen. Ich mag es sonst schon nicht. Am liebsten würde ich jetzt einfach eine Woche daheim bleiben. Aber habe ich gemerkt, es geht nicht. Ich habe mich entschieden für das. Und ich sage euch, nachher bin ich in dem, wir haben ein Henna-altes Zimmer gehabt, bin ich in dem Kajütenbett gelegen. Leicht unbequem. Aber innerlich so ausgeglichen und so zufrieden. Und ich habe gemerkt, daheim hätte ich das nicht erreicht. Es ist so, man steigt in den Garien und es ist wie, zick, du überlegst nichts mehr von deinem Alltag. Du hast so viele Jugendliche um dich. Es ist einfach gerade ein ganz anderer Rhythmus, andere Landschaft. Altes Zimmer, Kajütenbett, unbequeme Matratze. Man ist stuck in einem anderen Ding. Und ich habe gemerkt, ich habe den Preis am Anfang, es hat mich wirklich etwas gekostet, in den Garien zu steigen. Und bin so beschenkt worden. Und ich glaube wirklich, das ist das Geheimnis vom Reich Gottes. Wenn wir nicht parat sind, zum investieren, erleben wir auch viel weniger. Es muss schon eine Stimme sein. Es gibt irgendwo eine Grenze. Man kann in ein Burnout einlaufen, ganz klar. Aber wenn wir die Stimme vom Heiligen Geist in uns haben, dann sagt er uns, wo sollen wir freigebig sein? Wo soll ich noch eine Stunde anhängen? Wo soll ich? Und dann, wenn es die Stimme vom Heiligen Geist ist, kostet es uns gleich etwas. Aber der Herr geht zurück. Hundertfältig zurück. Das habe ich immer wieder erlebt. Wenn wir unsere Zeit anschauen, die wir schon investiert haben in die Church, manchmal hatte ich so die Phase, wo ich auch dachte, hey, an diesen Wochenenden wir Skifahren. Wir fahren wirklich beide gerne Ski. Wie manches Wochenende könnten wir Skifahren? Wenn wir die Church nicht hätten. Wir wären vom November bis im März jedes zweite Wochenende auf der Ski. Das würde man dann vielleicht auch ein bisschen verleiden. Aber manchmal kommen
so... Es gibt so viele Skigebiete, das ging schon.
kommen die Gedanken und gleich weiss ich ganz genau, ich wäre nicht halb so glücklich. Ich wäre nicht halb so erfüllt. Es wäre nichts. Nichts mag im Reich Gottes die Hand haben. Nichts mag dieser Gemeinschaft, den Worship zu erleben mit den Jungen und die Herzen, die wollen. Wenn du das siehst, wenn du siehst, wie ein Junge von Bern, den ich die Eltern schon manches Jahr kenne, und ich weiss genau, er läuft neben der Spur. Er kommt in das Lager und ich schaue ihn immer an. Und ich weiss, er hat eine Berufung auf seinem Leben. Und er macht irgendetwas. Und dann am letzten Abend hat einer von diesen Jungen gerannt und war so am Boden gewesen und ist da her und hat die Hand draufgehauen und dachte, jetzt ist er das erste Mal in seiner Berufung in dieser Woche. Und nachher der zu rechnen, der war riesengross gewesen und mega dünn. Und nachher ist er zu mir gekommen und hat mir einen Hack gegeben und gesagt, du bist so eine Coole. Danke viel, viel mal für diese Woche. Und das zu erleben, und noch ein SSM zu bekommen von der Mami, die ich schon lange kenne und sagt, hey, merci viel, viel mal. Hey, das ist so viel mehr wert, wie meine Ruhe daheim auf dem Sofa. So viel mehr. Ich sage euch, da, keine Serie mag dem noch. Da kommt man emotional schon ein bisschen rein. Wenn es eine gute ist, es hat noch gute davor gehabt. Aber die Emotionen, wenn dir so einen 15-jährigen Hack gibt und wirklich merkst, hey, er hat gedreht. Der läuft in eine andere Richtung in seinem Leben. Geht weit über alles raus. Und auch da, ich muss ein bisschen zurückkommen zum Nehemiah. Der Nehemiah will nicht, dass alle gleich sind. Er will einfach, hey, gebt euch einen Beitrag. Und ich komme aus einer schwierigen Zeit und jeder musste bauen, weil der Beton hat dann auch niemand bezahlt, was sie gebaut haben von ihrem Haus aus. Da war jeder eigen Engagement, da hat jeder selber müssen. Und irgendwann ist es dann verleidet. Und dann haben die oben dran auch gesagt, so komm, zahlt mal, wo ein bisschen da unten und so weiter. Dann wenigstens deine Tochter, was auch immer. Ich weiss nicht, was alles Schiefes dort abgegangen ist. Aber das ist nicht der Herr. Und der Nehemia wird verrückt, steht her mit einer Leidenschaft, geht mit gutem Vorbild voraus. Und ihr könnt euch vorstellen, die ganze Atmosphäre von diesem Volk hat sich absolut geändert. Die Armen müssen eine riesen Freude haben. die Reichen, das gibt das Glück zurück, wenn du nachher merkst, hey, die sind nicht mehr verrückt auf mich. Wenn sie nachher am Haus vorbeiläuft und der Arm sagt, hey, danke viel, viel mal. So etwas anderes, wie wenn er die Türen zuschlätzt, weil er genau weiss, er ist ihm noch 10'000 Stutz schuldig. Und ich merke so, das wette ich. Die Leidenschaft von Nehemia. Verrückt zu werden, wenn etwas nicht gut läuft. Wirklich herstehen. Und etwas ändern. Und wir können etwas ändern. Es läuft nicht einfach alles gleich weiter, wenn wir gute Entscheidungen treffen.
Was mir jetzt gesagt, die Situation ist so, wenn man politisch nicht mehr so voll läuft, sie fällt anfangen, kanalisieren, noch nicht erledigt. Der Eger ist immer noch nicht vorbei, die werden es merken, übernächste Woche kommen. Nein, nach dem Skilager. Vorher gibt es keine Nehemia mehr. Es läuft zwar allerlei anderes Zeug. Wenn es gibt Regen vor, ist es nicht vorbei. Überhaupt nicht. Und gleich plötzlich kommen innenpolitische Probleme. Das gibt es immer wieder. Das passiert so viel. Und die innenpolitischen Probleme haben genau gleich, nicht genau gleich, das ist falsch, haben mit dem zu tun, dass man die Prinzipien vom Reich Gottes in unserem Leben nicht anerkennen. Und es ist auch spannend zu dieser Thematik, die wir hier sehen, zu dieser Thematik, dass es Arme hat, die wirklich bedrängt werden von den Reichen, gibt es sehr klare, ausführliche Instruktionen, schon bereits im Pentateuch. In den 5 Büchern Mose, dort steht eindeutig drinnen, wie die Juden untereinander leben sollen. Was für Vorgaben das sind. Und mit euch ein paar von diesen Bibelstellen anschauen, das ist ganz, ganz interessant, was dort steht. Und ich bin überzeugt, in Nehemia sind die Stellen in den Sinn gekommen, wo er die Situation erlebt hat. 2. Mose 22, Vers 24 heisst: Wenn du Geld verleihst an einem anderen aus deinem Volk, aus meinem Volk, an einen Armen neben dir, so sollst du an ihm nicht einen Wucher handeln. Du sollst keinerlei Zinsen von ihm nehmen. Und das ist hier gestanden, sie müssen Geld aufnehmen, verdecken, sie müssen zum Steuern zahlen, weil nachher entsprechend, ja. Wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfand nimmst, so sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht. Anderer Abschnitt ist 3. Mose 25, 36. Und du sollst nicht Zinsen von ihm nehmen, noch Aufschlag, sondern sollst dich vor deinem Gott fürchten, dass dein Bruder neben dir leben könne. Denn du sollst ihm dein Geld nicht auf Zinsen leihen, noch Speise geben gegen Aufschlag. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland geführt hat, um euch das Land Kanaan zu geben und euer Gott zu sein. Ein anderer interessanter Abschnitt, wo das Thema noch anschaut, ist 5. Mose 15. Und das ist das, was er nachher wirklich macht dort, ist spannend. Alle 7 Jahre sollst du ein Erlassjahr halten. So aber soll es zugehen mit dem Erlassjahr. Wenn einer seinem Nächsten etwas geborgt hat, der soll es ihm erlassen, soll es nicht eintreiben von seinem Nächsten oder von seinem Bruder, denn man hat ein Erlassjahr ausgerufen und dem Herrn. Von einem Ausländer darfst du es eintreiben, aber von dem, der dein Bruder ist, sollst du es erlassen. Es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein, denn der Herr wird dich segnen in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird. Wenn du nur die Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und all die Gebote hältst, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Wenn einer deiner Brüder arm ist, fährst du in einer Stadt, in einem Lande, das der Herr, dein Gott, dir geben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zurückhalten gegenüber deinem armen Bruder, sondern sollst ihm auftun, ihm leihen, so viel er Mangel hat. Hüte dich, dass nicht in deinem Herzen ein arglistiger Gedanke aufsteige, dass du sprichst, es naht das 7. Jahr, das Erlassjahr, und dass du deinen armen Bruder nicht unfreundlich ansiehst und ihm nichts gibst, sonst wird er wieder dir zu dem Herrn rufen und bei dir wird Sünde sein. Sonst sollst du ihm geben und dein Herz soll sich nicht verwiesen lassen, dass du ihm gibst, denn dafür wird dich der Herr, dein Gott, segnen in allen deinen Werken und allem, was du unternimmst. Es werden allezeit Arme sein im Lande. Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust, deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande. Ganz klar, Vorstellungen, es wird Arme geben. Das ist ja so. Es wird alle Zeit Arme geben in deinem Lande. Es steht dort explizit. Was machen wir damit? Oder? Ich finde es so interessant, tragisch interessant, wie auch gerade hier, Die bedrängten Juden, die eigentlich aus der Gefangenschaft halbwegs zurückgekommen sind, sei es vor der ersten Welt oder vielleicht noch etwas überall übrig hatten in dieser Gegend, wo sie wieder zurückgekommen sind, einfach plötzlich die eigenen Leute für anfangen zu bedrängen. Von den eigenen Leuten einfach Geld verlangen, Zinsen verlangen, Aufschlag verlangen. Und sich extrem nach sein, sich selber. Das ist etwas, was mir einfach aufgefallen ist. Der Mensch ist sich auch in Krisen immer extrem nach. Und jetzt scheint sich etwas zu stabilisieren, aber wegen dem schaue ich gleich, dass ich zu meinem Geld komme. Ich schaue immer, dass ich bekomme, was ich nötig habe. Oder eben mehr, als ich nötig habe. Kommt noch dazu, die Reichen, die da schlussendlich die Schulden erlassen, die sind immer noch reich gewesen. Dann ist es immer noch gut gegangen. Oder? Und irgendwann ist scheinbar der Name wirklich bunt worden, haben sie einfach schreien. Genau wie hier in der Situation. Oder sie sind zum Nehemia gekommen. Der Nehemia hat genau den Hintergrund, den ich vorhin vorgelesen habe. Und hat nachher wirklich entsprechend im Zorn Gottes einfach reagieren. In einem heiligen Zorn. Er ist wirklich verrückt worden. Über die Wucherer, über die reichen Juden, die sich einfach das Recht rausgenommen haben, ihre armen Brüder und Schwestern einfach zu unterdrücken und von ihnen einfach zu fordern. Oder? Und lustig ist, und die von mir so spannend ist, natürlich ich hielt Rat mit mir selber. Habe ich auch schon manchmal gemacht, übrigens. Was das für mich heisst, ist Folgendes. Zu mir und ich auch schon manchmal Rat zusammen gehabt. Und dann gibt es eine akute Situation, wo es wirklich auf den Sack geht. Das haben schon manchmal erlebt. Zeug, wo es wirklich aufregt. Wo Zeug wirklich falsch gelaufen ist, weil der eine mit dem anderen wirklich verkehrt umgegangen ist. Hier innen. Untereinander. Hey. Nicht draussen. Hier. Und zu dem werden wir bolzhässig. Wirklich. Irgendein, sorry, wie so Scheissdreck. Der eine mit dem anderen wirklich einfach verkehrt an Karren gefahren ist und es nicht gecheckt hat. Dann halten wir auch Rat mit uns selber. Und das heisst, wir hocken her und reagieren nicht in der ersten Verrückte. Wir warten, wir schlafen noch einmal drüber, schauen es noch einmal an. Seid froh drum. Manche von euch hat schon einen tierischen Watsch an die Ohren bekommen, wenn wir sofort reagiert hätten. Weil es einfach wirklich falsch gewesen wäre. Weil es einfach falsch gewesen ist. Wir haben uns aber entschieden, dass wir in den meisten Fällen Folgendes praktizieren. Die Liebe deckt den Sündenmengen zu. Sprüche 10, Vers 12. Hey, was wir euch schon alles nicht gesagt haben, was wir sagen können. Das ist so wichtig, Leute. Wenn es wirklich akut ist und es wirklich nötig ist, dann schauen wir es friedlich miteinander an. Nachdem wir uns beraten haben und wieder in einer anständigen Art und Weise mit ihnen reden. Wir sind Menschen, wir werden auch verrückt über die Ungerechtigkeiten, die abgehen, über die Dummheiten, die einfach passieren. Und dann warten wir mal. Dann warten wir und schauen und überlegen noch einmal. Und immer wieder fragen wir Matthias oder den oder Volker, du, wie würdest du das handhaben? Und häufig wird es dann irgendwie auf eine anständige, hoffentlich anständige Art und Weise adressiert. Auch in unserem Leben ist es so. Und dann schauen wir es an, damit wir irgendwo die Prinzipien vom Reich Gottes, wie sie hier ist, wirklich aufrechterhalten können. Das ist das, was darum geht. Es geht nie darum, auch hier geht es nicht darum, dass der Nehemia einfach die Reichen zurechtweisen will. Und eins will da auswischen und eins will wetschen, weil sie wirklich so handeln. Sondern es geht darum, dass die Juden unter sich so handeln, wie der Herr gesagt hat. Damit was? Vers 8. Nein, Vers 9, sorry. Und ich sprach, es ist nicht gut, was ihr tut. Solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln, um des Hohnes der Heiden willen, die ja unsere Feinde sind. Ja, was heisst das heute für uns? Das heisst heute für uns ganz konkret, wenn wir hier als Church zusammenleben, dann kommt es extrem darauf an, wie wir miteinander umgehen. Weil die Welt schaut ganz genau zu. Die Welt schaut ganz genau zu. Und die Welt ist keine gut im Herausfinden, wenn wir falsch miteinander handeln. Die sehen es sofort. Die merken es sofort. Ja, aber dieser Christ sollte doch freundlicher miteinander reden und der sollte doch nicht so über den reden und den über den abziehen, das auch nicht. Und die geht sicher, der Saubandi, der will die nie hören. Geht wahnsinnig schnell. Ein kleines praktisches Spiel, das gerade in den Sinn kommt. Wir haben da Nachbarn um uns herum und ab und zu sind wir auch als Church nicht ganz super cool in dem, wie wir unser Auto herstellen. Der arme Bruno kommt manchmal nicht anständig aus dem Geschäft, seine Kunden können auch nicht suchen. Wir überstellen hier einfach den Platz. Hey Leute, das wird gesehen und wird sogar diskutiert im Dorf. Oh, Scheiße! Die meisten von euch sind sicher schon mal falsch hergefahren, hä? Nein, Leute, das ist genau der Punkt, um das geht es. Wie leben wir miteinander? In Rücksicht auch für die um uns herum. Sichtbar so, dass die um uns herum sehen, dass wir anständig unterwegs sind. Was heisst anständig unterwegs sein? Es ist ganz einfach. Es ist einfach. Es ist wirklich einfach. Johannes 13, 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das ist das, was meistens auffällt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Man sieht es viel mehr als andere. Viel mehr. Das ist ganz, ganz fällt den Leuten wirklich auf. Aber dennoch gibt es so Situationen, wo wir eben nicht so clever handeln. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir in eine Gesetzlichkeit verfallen und irgendwie immer alles richtig machen. Das ist nicht das. Aber es geht darum, dass wir versuchen, so zu leben, dass die Menschen sehen, dass wir wirklich etwas haben, was die anderen nicht haben. Weil wir können miteinander anders leben als die Welt. Das können wir wirklich. Das geht, und zwar problemlos. Wir können einander gerne haben, weil wir den Geist Gottes haben. Weil die Liebe Gottes wirklich unser Herz ausgegossen ist. Wegen dem können wir das. Wenn wir das nicht hätten, wir würden nicht so zusammenhocken. Und dann kommt genau der Punkt, dass mir gesagt hat, wie die hier in der Nehemia, weil wir den Herr haben, weil wir den Gott haben, sind wir bereit, unser Leben, unsere Zeit, unser Geld irgendwo zu investieren, an einem Ort, wo wir vordergründig nichts davon haben. Ich habe 4 Wochen letztes Jahr, 4 Wochen von meinen Ferien, habe ich für die Church geopfert. Ich habe nicht 20 Wochen Ferien. Aber ich habe mehr als 4, zum Glück. 4 Wochen von meinen Ferien habe ich für die Church geopfert. Und es reut mich nicht. Es reut mich keinen einzigen Tag davon. Und gleich ist es ein Opfer gewesen. Gleich ist es ein Opfer gewesen. Aber was rausgekommen ist, hat sich extrem rentiert. Auch gerade die letzte Woche. Aus mir war es extrem cool, als ich mir den Text vorgelesen habe. Das hat mich so super gedacht. Aus mir gesagt, hey, wie sind wir unterwegs? Wie sind wir unterwegs? Prüfen wir es. Wir zwei, nicht ihr, wir zwei. Sind wir so unterwegs, dass wir entsprechend etwas sagen dürfen? Sind wir Leute, die bereit sind, Sachen zu opfern? Sei es Geld, sei es Zeit, sei es Einsatz, sei es Nerven, sei es Energie. Oder verlangen wir einfach von euch und lassen uns zahlen in diesem Sinn. Weil wenn wir das machen, haben wir nichts zu sagen. Ich habe festgestellt, oh, es ist ironisch, ich glaube, wir dürfen etwas sagen. Wir geben ab und zu etwas. Damit wir können sagen, Leute, macht es so, wie der Nehemia sagt. Wir probieren es auch. Und Nehemia hat nach 12 Jahre lang auf Silon als Stadthalter verzichtet. Das ist, wenn man in Feuerwehr gehen und auf ein Sold verzichten. Für den Dienst für Öffentlichkeit. Es ist nicht so, dass es der einzige Auftrag war, den er hatte. Er hatte schon ein anderes Ziel. Aber er hatte ein Amt und hat nachher in diesem Amt auf Silon verzichtet. Er hat ehrenamtlich gearbeitet. Das kann ich nicht mehr ganz sagen. Fast, aber nicht ganz. Wir bekommen ein bisschen etwas von euch. Ein bisschen etwas Lohn haben wir. Er hat auf das verzichtet, weil er gemerkt hat, die Last lastet schwer auf den Leuten. Das ist zum Glück nicht so, aber ich habe mir es überlegt. Ich kann es wirklich sagen, ich habe es wirklich überlegt, falls wir mal finanzielle Schwierigkeiten hätten als Church, wäre ich bereit, auf einen weiteren Teil von meinem Lohn, den ich von euch bekomme, zu verzichten. Darf ich so, das habe ich mir einfach überlegt. Falls es mal nicht mehr reicht, dann stehe ich zurück. Ist mir wichtig. Der Herr segnet. Der Herr segnet wirklich, und das ist ja so. Sind wir bereit, die Prinzipien vom Reich Gottes in der praktischen Lebensweise wirklich umzusetzen und die Schwachen zu tragen und nicht zu unterdrücken, die Armen zu unterstützen und nicht zu belasten. Machen wir das. Und die Situation gibt es immer wieder. Und wir haben es als Vorstand auch entschieden, schon lange, und das machen wir seit manchem Jahr, dass wenn jemand finanziell wirklich Schwierigkeiten hat, dass wir dort einfach unter die Arme greifen. Das machen wir seit manchem Jahr. Das wollen wir auch. Das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Auch finanziell. Das andere ist relativ offensichtlich. Wir haben sehr viele Leute, die ihre Zeit wirklich investieren, und zwar ehrenamtlich. Aber auch materiell. Genau wie hier. Wirklich bewusst sagen, mal, wir wollen, dass wir wirklich können helfen und tragen, wo es geht, das Church. Dort, wo es nötig ist. Diese Situationen gibt es offensichtlich immer wieder. Und er schaut Nehemia wirklich, dass das Volk alles zurückbekommt, was nötig ist. Er ruft in dem Sinne ein Erlassjahr aus, wie ich vorhin vorgelesen habe, im Dings 5. Mose 15. Er sagt, gebt das Zeug zurück, damit wir ein Zeichen setzen, für unsere Umwelt. Und das Interessante ist, das war ja nicht sein Auftrag. Gell? Das ist wichtig. Sein Auftrag war, zurückzukommen, Stadtmauer zu bauen. Und Nehemia hat aber die Augen offen gehabt. Er hat sich auch um andere Sachen gekümmert. Andere Notstände angeschaut. Und ihr werdet sehen, nach dem Mauerbau macht er noch viel, viel, viel mehr in diesem Bereich. Er macht extrem viel mehr, als einfach nur die Stadtmauer aufbauen. Das war nur ein Teil davon nachher. Die Wiederherstellung ist nicht nur eine Schutzmauer zu haben. Die Wiederherstellung, damit das Prinzip vom Reich Gottes wieder richtig gelebt werden. Das Prinzip vom Reich Gottes vielleicht zum ersten Mal richtig für anfangen zu greifen in einem Menschenleben. Und es werden diverse Dinge noch aufgegriffen, die noch kommen. Diverse Prinzipien vom Reich Gottes. Und er ist bereit, sein Opfer zu tun. Er ist bereit, dort Drecksarbeit zu machen, diesen Murgen zu arbeiten, zu unterstützen. Er hat keinen Acker gekauft, um sich dort ein bisschen Zeug zu machen, sondern gesagt, okay, also ich bin Stadthalter, aber die Stadtmauer muss jetzt echt bauen werden, jetzt greifen wir einfach mal zu. Uneigennützig. Aber er macht etwas, was ich auch schon ein paar Mal gemacht habe. Herr, schaff mir einen Schatz im Himmel. Das ist der letzte Vers. Er sagt, schaff mir einen Schatz im Himmel. Schaff mir einen Schatz im Himmel für das, was ich hier auf dieser Erde für dein Volk und dein Reich da habe. Und das sage ich schon noch ab und zu dem Herr. Nicht vorwurfsvoll. Ganz wichtig, das ist nicht vorwurfsvoll, sondern einfach, gell Herr, denk dran. Denk dran, was ich für das Volk da habe. Wie ich investiert habe für das Volk, sagt er hier. Und das ist absolut legitim. Das heisst schon im Alten Testament, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. 1. Korinther 9 führt das ziemlich deutlich aus, wie das aussieht, dass man das darf, dass wir das Recht haben. Wir als Pastor haben das Recht, von der Frucht dieser Church zu profitieren. Und wir versuchen, möglichst wenig von dem Gebrauch zu machen. Der Paulus hat es genau gleich gemacht. Er hat gesagt, ich hätte es recht, aber ich will nicht. Wenn ich einen Schatz im Himmel will. Ganz wichtig. Und das ist, was er hier sagt. Hey, der Nehemia hätte sagen können, ich bin Stadthalter, gib mir meinen Lohn. Da hätte niemand etwas dagegen sagen können. Das wäre völlig legitim gewesen, völlig ironisch. Nicht einmal Wucher, nicht einmal verkehrt, nicht einmal Druck, sondern es ist einfach ein Schritt darüber raus, über das, was eigentlich ironisch wäre. Und genau das macht er hier. Und das ist schon, die merken es einmal mehr, der Mann war schon kein souverän, wenn er unterwegs war in seinem Handeln. He? Der ganze Weg, wie er es gemacht hat bis daher, ist ein absolutes Paradebeispiel, wie du den Weg von der Wiederherstellung kannst leben kannst. Und jetzt kommt seine selbstlose Haltung, wo er sogar damit schaut, damit Menschen, die es nicht gut haben und irgendwo Schwierigkeiten haben, die entsprechend können aus diesen Schwierigkeiten rauskommen. Und verzichtet zum Wohl von den anderen auf das, was ihm zusteht. Und ich wünsche mir, dass wir alle zusammen noch mehr in das hineinwachsen. Dass wir das Wohl von den Leuten von der Church oder die Church affiliated sind, irgendwie verbunden sind mit uns, dass die von dem wirklich profitieren können. Dass sie es erleben können, dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sind, die sich auch um die ganz klar praktischen Notwendigkeiten und Bedürfnisse der Menschen kümmert. Und nicht einfach sagt, ja, der Herr hätte gerne und segnet die, und dann lassen wir sie so säckeln und sie frieren. Ich sage das so, wie Jesus das so sagt, das Beispiel. Wenn ich sehe, wo Arm schon einen Mantel braucht und du gibst ihm nichts, du sagst, der Herr soll dich segnen, dann ist das nicht das, was das Reich Gottes will. Dass wir das wirklich leben. Genau da haben wir ein gutes Beispiel. Missstände hat es genug. Ich glaube nicht, dass es jetzt sein soll, dass wir hergehen und alle Missstände versuchen zu beseitigen. Da muss die Stimme Gottes reden, wo dass wir zulängen sollen, wo wir sollen eingreifen sollen, wo wir helfen sollen. Wir machen jetzt ja nicht einen General Supply Fund für all die armen Seelen von unseren Tälern hier. Das ist nicht der Auftrag. Aber wenn wir wirklich eine Not haben, in was für einer Art auch immer, also wie so immer, das ist etwas, was wir wirklich darum tun wollen. Folgen wir dem Beispiel von Nehemiah und geben wir uns einen Teil. Geben wir uns einen Teil, damit Menschen, die in Not sind, nicht mehr in Not sind. Und Not gibt es diverseste. Es gibt emotionale Not, es gibt geistliche Not, es gibt materielle Not, es gibt finanzielle Not. Es gibt ganz viele Nöte. Ganz viele Möglichkeiten, die Nöte zu adressieren. Dass wir die sehen und entsprechend adressieren. Sind wir eine Gruppe von Menschen, die andere tragen und so leben, dass die Menschen um uns herum sehen, dass wir einander wirklich gerne haben. Amen.